Ja, vielen Dank euch, dass ihr uns so mit reingenommen habt in das Lob Gottes. In dieser Woche steht ja ein Thema im Mittelpunkt, das für uns eine immense Bedeutung hat. Ein Thema, zu dem es auf der einen Seite wunderschöne Erfahrungen gibt. Für mich persönlich war Gemeinde von Kindheit an eine tragende, aber auch eine herausfordernde Gemeinschaft. Ich habe immer viel Ermutigung bekommen. Ich konnte mich entwickeln. Ich habe Freunde gefunden. Ich war glücklich, Teil des Ganzen zu sein. Gleichzeitig stehe ich voll befremdend vor Situationen, die einfach nur belasten. Machtkampf, Enge, Ignoranz. Und ich frage mich, ob ich überhaupt dazugehören will. Die Grundthese dieser Woche ist, so sehr Gemeinde ein echtes Geschenk ist und manchmal eine echte Zumutung, ohne diese Gemeinschaft kann ich als Christ nicht leben. Was ist eine christliche Gemeinde? Jesus hat es uns ja vorgelebt, als er seine Jünger berief. Er gründete ja nicht einfach eine Schule zur Ausbildung von Leuten, die dann irgendwas tun können, sondern er gründete eine Lebensgemeinschaft. Und die ersten Christen folgten ihm darin nach in ihrer Gemeinde. Sie erlebten, sie feierten, manchmal erlitten sie auch Gemeinde. Die neutestamentlichen Briefe geben ja jede Menge Zeugnis davon. Ganz offensichtlich ist Gemeinde mehr als eine Organisation oder eine Institution, auch wenn sie sich natürlich irgendwie organisieren muss, auch wenn sie auch eine Institution ist. Sie ist viel besser beschrieben mit dem Begriff Organismus. Das ist etwas Lebendiges, etwas, was sich bewegt, etwas, was sich auch entwickelt. Paulus prägt ja das Bild, das wir als Baptisten ja über alles lieben für Gemeinde, das Bild vom Leib Christi. Aber es gibt trotzdem auch anorganische Bilder. Ja? Jesus spricht von einer Stadt auf dem Berge, deren Lichter so wunderschön leuchten, dass sie zum Anziehungspunkt wird für viele Menschen. Oder es gibt das Bild von einem Bau. Das ist für mich und Anne und mich nun gerade sehr anschaulich. Wir wohnen Meter entfernt von einer Großbaustelle. Ja? Und dass ich nicht hier vorne stehe und vibriere, das ist also gerade so eins. Schade, dass wir keine kleinen Kinder mehr haben. Die hätten einen Spaß, wie der Kran jetzt aufgebaut wird. Nun ist es ganz offensichtlich, dass es beim Bau der Gemeinde ja nicht um einen äußeren Bau geht, nicht um einen Kirchenbau, ein Gemeindezentrum, sondern es geht ja um den inneren Aufbau der Gemeinde. Und im Markus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 10, lesen wir ein Wort von Jesus. Er zitiert hier seinerseits die Psalmen. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Eckstein, so ein Fundamentstein. Jesus meint sich damit selbst. Er ist das Fundament jeder christlichen Gemeinde. Nicht? Damals hat man das nicht mit Beton gegossen, klar. Gott sei Dank ist es so, dass er das Fundament ist. Und gleichzeitig gibt es ja bei diesem Bild eine sehr ernste Seite. Ihr habt es vielleicht auch herausgehört. Er kann zum Stolperstein werden. Man kann sich da nicht nur den Fuß anstoßen, man kann auf die Nase fallen. Wenn wir versuchen, ohne Christus als Fundament die Gemeinde zu bauen, werden wir schlicht und ergreifend scheitern. Jesus vereint und gleichzeitig scheiden sich an ihm die Geister. Und das ist bis heute so. Wir sollten nur dafür sorgen, dass sich die Geister nicht an zweit- und drittrangigen Themen scheiden. Das wäre nicht der Sinn Jesu. Der Fels des Heils allein du bist für alle Zeit, Herr Jesu Christ. Ach, wisst ihr, das kann man sogar singen. Machen wir es doch einfach. Das finde ich ja jetzt mal schön. Ihr habt euch die Predigt selbst zugesungen. Das könnte ich eigentlich Amen sagen. Aber dann erinnere mich dran, ich bin ja Pastor und ich soll predigen, also versuche ich mal noch was dazu zu sagen. Denn wie läuft's denn nun aktuell auf dieser Baustelle Gemeinde? Offenbar wird ja nicht mit Fertigteilen gearbeitet, nicht mit Beton gegossen. Es geht darum, dass jeder Stein seinen richtigen Erstens, sie werden von Gott geehrt. Menschen werden von Gott geehrt und so beginnt alles. Und vielleicht wundert sich mancher darüber, dass es so anfängt, aber Jesus fängt genau so an. Eine der markantesten Gestalten in der Bibel ist ja Simon. Ein einfacher Fischer, er lebt am See Genezareth und geht dort seiner Profession nach. Eines Morgens kehrt er nach einer ebenso anstrengenden wie erfolglosen Nacht an das Ufer des Sees Genezareth zurück. Leere Netze. Lieber Simon, das Gefühl kenne ich. Vielleicht du auch? Wie viele Menschen starten mit so viel Energie und Freude in eine Ehe, in einen Beruf, in der Gemeinde? Und irgendwann sind sie nicht nur frustriert, sondern auch verletzt und resigniert und im allerschlimmsten Fall bitter. Und sie stellen sich die Frage, warum geht das nicht? Warum kriege ich das nicht hin? Simon hat ja jetzt nichts zu essen für seine Familie. Ja? Er fängt ja für jeden Tag. Und er ist einfach nur erschöpft. Er kriegt, wie man so sagt, den Versager-Blues. Was bin ich überhaupt wert? Aber der Tag von Simon ist noch nicht zu Ende. Er verläuft anders, als er erwartet. Jesus kommt, er nötigt ihn dazu, nochmal fischen zu gehen. Nach menschlichem Ermessen eine ganz aussichtslose Sache. Tags schwimmen die Fische tiefer, als die Netze der kleinen Fischerboote reichen. Das ist das Problem. Die Netze erreichen die Fische gar nicht. Außerdem, und das kann ich ihm gut nachfühlen, vielleicht ihr im Moment auch, sehnt sich jede Zelle von Simon nach einer Mütze Schlaf. Aber er fährt raus und viele von euch kennen die Geschichte, er kehrt mit vollen Netzen zurück. Mehr noch, Jesus gibt ihm einen neuen Namen, Petrus, auf Hebräisch Kephas, der Fels. Und er sagt, auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Den Stein, der sich selbst weggeworfen hat, hat Jesus eingefügt, sogar fundamental eingefügt hier. Aus Simon Petrus wird ein Apostel, einer der Säulen der ersten Gemeinde. Was für eine Ehre für so einen kleinen Fischer, der sonst nichts gelernt hat. So außergewöhnlich das klingt, das ist so typisch für Jesus. Er berührt Menschen oft gerade an ihrem wunden Punkt mit seiner Zuwendung, mit seiner Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Viele Christen stellen sich das so vor, er berührt uns am wunden Punkt, um dann zu sagen, du. Nee, mit seiner Zuwendung, mit seiner Wertschätzung. Er ehrt ihn. Und das gibt es übrigens in keiner anderen Religion. Das ist überall umgekehrt. Menschen sollen Gott oder die Götter ehren und die sind ihnen dann gnädig gestimmt. Gott fängt damit an, dass er Menschen ehrt. Nicht nur Petrus, sondern eben auch dich und mich. Von Gott geehrt und zweitens aus Begeisterung bekehrt. Begeisterung verändert ja Menschen. Meine Frau Anne hat vor einiger Zeit in der Innenstadt von Gelsenkirchen gearbeitet. Du kennst das, Claudia. Gelsenkirchen ist eine Stadt mit ganz liebenswerten Menschen. Ja, du kommst ja auch daher. Aber sie hat gleichzeitig viele deprimierende Seiten. Mein Sohn arbeitet dort als Polizist und er hat sich das da ausgesucht, weil es so herausfordernd ist, ja, weil er sich nicht gerne langweilt. Die soziale Situation vieler Menschen dort ist prekär. Städtebaulich wirken viele Ecken wie, was soll ich denn sagen, verkommen? Angeschmuddelt. Es ist viel schlimmer übrigens als in Ostdeutschland. Darauf hat der Ministerpräsident von NRW, Armin Laschet, gerade aufmerksam gemacht und gesagt, wir brauchen hier Entwicklung. Aber es gibt den Fußball. Und was für Gelsenkirchen noch besser ist, es gibt Schalke. Tut mir jetzt gerade leid für die Mainzer, gerade in dieser Woche, aber ist so. Und dann kam die WM, darauf will ich eigentlich hinaus, die WM mit dem Sommermärchen, ne? Also mal zurückgespult in der Zeit, als das noch schön war. Das ganze Klima in der Innenstadt war wie verwandelt. Menschen sind sich offener begegnet, die Stimmung war einfach gut, es machte sich ein anderes Lebensgefühl breit. Gelsenkirchen war nicht wiederzuerkennen. Eine schöne Zeit. Man muss sagen, leider nicht nachhaltig, aber diese Zeit war schön. Begeisterung ist nämlich ein Lebenselixier. Aber offensichtlich ist auch entscheidend, welcher Geist dahinter steckt. Ja? Etwa, ob es dann so einem Strohfeuer wird oder ob es so etwas wird, was das Leben wirklich trägt. Was es dauerhaft erhält. Der Grund für Begeisterung im Glauben ist die Begegnung mit Gott. Diesem unfassbar liebevollen Gott, der sich hingibt für die Menschen. Ja? Der uns wertschätzt, wie wir es am Anfang gelesen haben. Als Petrus mit dem großen Fischfang nach Hause kommt, kapiert er, dass eine große Kraft in sein Leben eingebrochen ist. Er kapiert auch, dass er dem alles gar nicht würdig ist. Aber er wird aufgebaut und es begeistert ihn. Auch den späten Apostel Paulus hat diese Begeisterung erfasst. Ein Leben lang hat er sich als Jude bemüht, es Gott recht zu machen. Er wollte sich heiligen und sagt, ich will gehorsam sein. Und er ist gescheitert letztlich. Als er Gott begegnet ist, geht ihm auf, ich bin ja vor Gott längst gerecht. Ich muss mich gar nicht abmühen, um in seinen Augen gut dazustehen. Und eine riesige Last fällt von seinen Schultern und er beginnt, eine wohltuende Freiheit zu atmen. Und er ist so begeistert, dass er anderen Menschen diesen Gott nahe bringt. Ähnlich erging es Martin Luther. Woher gewinnt eine Gemeinde Kraft? Nur dann, wenn solche Gotteserlebnisse in Menschen eine Begeisterung auslösen, die nicht nur ein Strohfeuer ist, sondern die ein Stück zu einer dauerhaften Liebe führt. So wie eine Verliebtheit ein Strohfeuer sein kann, oder sie führt auch in eine dauerhafte Liebe. Petrus, Paulus, Luther, mit ihnen Millionen anderer Menschen waren und sind so von seiner Güte fasziniert, dass sie seine Gemeinde aufbauen oder neu bauen, erneuern. Das ist ja unser Projekt. Und was haben sie dabei alles ertragen müssen? Was müssen Christen weltweit ertragen, wenn sie das tun? Wir jetzt gerade nicht so viel. Aber die Begeisterung trägt sie durch. Warum? Weil Gottes Geist in ihnen lebt. Als lebendiger Stein begehrt, ist mein dritter Punkt. Wenn wir in unserer Gemeinschaft fragen würden, wofür steht Kirche? Ja, würden wir hier so eine Umfrage machen. So ein Gonsenheim hier, Gonsbach-Terrassen. Wofür steht Kirche? Wäre dann das Wort Begeisterung bei den ersten 100 Begriffen, die genannt würden? Nur mal so für euch zum Nachdenken. 99. Oh, das ist aber sehr tröstlich. Ich hätte es nämlich nicht gedacht. Es gibt ja so viele, und man muss sagen, diese Erfahrung ist ein Vorurteil für viele. Die haben noch nie eine Gemeinde erlebt, aber wissen schon, dass sie nicht begeistert sind. Aber es gibt ja auch viele deprimierte und entsprechend deprimierende Gemeinden. Gibt's doch. Jemand sagte mir bei einem Treffen unseres Landesverbands, also der Baptistengemeinden hier Südwest, ihr habt's ja gut in Mainz. Und dann berichtete er mir von der traurigen Situation in seiner Gemeinde. Das war nicht jetzt Neid, ja, ihr in Mainz habt ja alles, sondern das war mehr so eine Traurigkeit. Und ich habe mich dabei gefragt, ist das wirklich so? Ihr habt es ja gut in Mainz, uns geht es hier so schlecht. Ist es so, dass Gott in Mainz ganz außergewöhnliche Menschen zusammengefügt hat und die Gemeinde deshalb beginnt aufzublühen, dass neue Menschen dazukommen, dass wir dieses internationale Projekt haben? Dann gibt es vielleicht Skeptiker auf der anderen Seite, die sagen, schau doch mal genau hin. Menschen verlassen die Gemeinde, schließen sich erfolgversprechenderen Gemeinden an, die ohne den Ballast von Geschichte und Tradition loslegen können. Darüber hinaus gibt es ja in dieser Gemeinde harsche Konflikte. Es wirkt doch alles sehr menschlich. Wer sind wir als Gemeinde? Die Bibel berichtet, dass Gott sich immer wieder ganz gewöhnliche Menschen ausgesucht hat und ihnen mit ihnen ganz außergewöhnliche Geschichten geschrieben hat. Mit ganz gewöhnlichen Menschen außergewöhnliche Geschichten. Gewöhnliche Leute bilden eine außergewöhnliche Gemeinschaft, natürlich nur dann, wenn wirklich Gottes Geist in ihnen wohnt. Sonst kommt auch nur raus, was sonst immer rauskommt. Und die Schlussfolgerung ist einfach. Jede Gemeinde tut gut daran, diesen Geist einzuladen. Tut gut daran, jeden Menschen, der so einen Funken darin hat, zu bestärken, tut gut daran, überhaupt in jedem Menschen etwas ganz Wertvolles zu erkennen, in dem Gott ein Feuer anzünden will, ob es schon brennt oder nicht. Gott hat jeder Gemeinde eine Menge lebendiger Steine zur Verfügung gestellt. Ob daraus ein Schloss wird oder eine baufällige Baracke. Ob Steine liebevoll eingefügt werden oder überall achtlos auf der Baustelle rumliegen. Das ist nicht Gottes, das ist unsere Verantwortung. Paulus nimmt das Bild vom Bau im 1. Korintherbrief noch einmal auf. 1. Korinther 3. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn jemand aber auf dem Grund baut Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Ihr Lieben, für mich ist das ein Gänsehauttext. Sammeln wir Edelsteine? Fügen wir sie ein oder dreschen wir verzweifelt Stroh? Der Unterschied ist drastisch und er ist in jeder Gemeinde spürbar. Ob es lebendige Anbetung gibt, liebevolle Gemeinschaft, ob Gemeindemitglieder zum Dienst bereit sind oder den Dienst von der Gemeinde an sich einfach nur erwarten. Ob sie bereit sind, sich vom Geist Gottes prägen zu lassen und auch auferbauen, verändern zu lassen und den Glauben an Jesus Christus weitergeben. Und dafür ist entscheidend, ob eine Gemeinde an den Menschen, die Gott ihr zufügt, ein wirklich lebendiges Interesse hat, sonst wird das alles nicht geschehen. Ja, wenn uns die Leute egal sind und wir uns so in unserem Kreis drehen, passiert das alles nicht. Nicht mal liebevolle Gemeinschaft übrigens. Gemeinden, die einmal gut gestartet sind, mit Feuer für Gott, mit Feuer für Menschen, mit Feuer für den Dienst, interessieren sich irgendwann nur noch für sich selbst. Und dann passiert nämlich Folgendes. Sie haben jetzt keine Probleme mehr mit der Mission, weil die gibt es nicht mehr. Sie produzieren die Probleme selbst, die sie dann verzweifelt zu lösen versuchen. Ja, kennt ihr solche Gemeinschaften, die alle Probleme selbst erzeugen, die sie dann selbst verzweifelt zu lösen versuchen? Das ist so ein Teufelskreis. Und dann sind sie ein wirklich schlechtes Zeugnis für Gott. Und Menschen werden darauf sehen und sagen, ihr wollt mich einladen? Ich will überhaupt nie so werden wie ihr. Welches Zeugnis sind wir als Kreuzkirche für die Menschen um uns herum? Welches Zeugnis sind wir für die Liebe Gottes? Leider ist das Interesse an neuen Menschen in einer Durchschnittsgemeinde unterentwickelt. Es gibt so viele geschlossene Zirkel. Natürlich, jeder Neue wird immer freundlich begrüßt. Also ich glaube, das ist fast überall so. Also sonst ist Hopfen und Malz verloren. Und dann merkt er irgendwann, dass er sich gefälligst anpassen muss oder stört. Lebendiges Interesse ist etwas anderes. Er nimmt wahr, dass jeder Mensch etwas von Gottes Liebe reflektiert. Jeder Mensch reflektiert etwas von Gottes Liebe. Der Mensch, der vor dir steht oder der neben dir sitzt in diesem Gottesdienst, weiß etwas von Gott, was du nicht weißt. Hat etwas erkannt, was du noch nicht gesehen hast. Und wenn er gar nicht an Gott glaubt, dann stellt er vielleicht eine Frage, die dir im Glauben Neues offenbart. Wie viel Wichtiges haben Christen nur durch Gespräche mit Nichtchristen gelernt? Ich finde, das sollte uns demütig machen. Gehen wir einen Schritt weiter. Jeder Mensch hat seine ureigenste Berufung. Er hat das Zeug, hier auch etwas einzubringen. Das kann eine Gabe sein, ein Dienst, ein Zeugnis, eine Lebensgeschichte. Wir haben vorhin von Geld gesprochen. Irgendwas, was andere Menschen bewegt, was ihr Leben verändert. Das Mindeste, was wirklich jeder einbringen kann, ist eben das echtes Interesse an den anderen, an anderen Menschen. Und das hat Konsequenzen. Und ich traue mich zu sagen, das ändert sogar alles. Denn dieses Interesse ist spürbar. Angefangen vom ersten Lächeln da draußen am Eingang. weiter im Kontakt mit meinen Nachbarn, hier und auch zu Hause, im Umgang mit den sogenannten Schwachen, im Umgang mit den Ungeliebten und den schwierigen Leuten. Und es wird sichtbar am Wachstum. Denn eine Gemeinde, die den Menschen das Gefühl vermittelt, du bist willkommen, und wir sehen in dir eine Reflexion der Liebe Gottes, die wird zwangsläufig ein Anziehungspunkt für viele Menschen. Dann entsteht inneres Wachstum und äußeres Wachstum. Und ich finde, das ist eine schöne und auch eine biblische Vision für uns als Gemeinde. Der vierte Punkt, in der Liebe bewährt. Paulus schreibt im Epheserbrief an die Gemeinde: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Jetzt purzeln ein bisschen die Bilder, jetzt muss man aufpassen. Ein etwas technisches Bild vom Bau wird plötzlich etwas Lebendiges. Ja? Ihr seid ein Haus, außenrum, ihr seid Hausgenossen, also ihr lebt da drin. Die Gemeinde ist hier eine Großfamilie. Damals dachte man nicht an Vater, Mutter, ein Kind, sondern an Großfamilie, die im Haus Gottes lebt. Das klingt schön, das ist es auch, aber es ist auch nicht nur schön, das muss ich euch sagen, denn damit verbindet sich auch eine Riesenherausforderung. Der größte Teil meiner Energie in den vergangenen Wochen ging in den Versuch, Konflikte zu lösen, die in dieser Hausgemeinschaft entstehen. Das heißt, die Gemeinde leistet sich einen Hauptamtlichen, um ihn damit zu beschäftigen, interne Probleme zu lösen. Und ich würde sagen, natürlich, das ist ein Teil meines Berufs, dafür werde ich bezahlt. Und ich würde sagen, alles klar. Und manchmal frage ich mich aber, ist das notwendig? Sind die alle notwendig? Und sind die in dieser Schärfe notwendig? Sind die irgendwie Gott gewollt oder sind die unvermeidlich? Was ist der Grund für Spannungen in der Gemeinde? Nun, vieles ist ja ganz menschlichen Ursprungs. Es gibt in der Gemeinde überall Rechthaberei, es gibt Fanatismus, es gibt... Ach, kennt ihr übrigens den schlimmsten Antreiber aller Konflikte? Jemand spontane Idee, der schlimmste Antreiber aller Konflikte? Das traut sich keiner. Die gute alte Angst. Die gute alte Angst. Wenn es irgendwo kracht, frag doch einfach mal, wovor haben die eigentlich Angst? Und es ist doch kein Wunder, dass in der Bibel so oft steht, einer der häufigsten Sätze, fürchtet euch nicht. Ja, nicht, weil es so ein schöner Satz ist, sondern weil wir es so nötig brauchen, steht es da. Denn wir sind noch auf dem Weg. Wir sind noch nicht am Ziel. Der Vers aus dem Epheserbrief geht ja auch so weiter. Er baut auf dem Grund der Apostel, der Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt, wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das ist ein Bild, das schillert so ein bisschen. Einerseits ist der Bau schon zusammengefügt, ja, das hört sich fertig an. Andererseits wächst der Bau noch, das heißt, es ist noch gar nicht fertig. Wir sind noch lange nicht das, was wir mal werden sollen. Verkünde ich auch kein großes Geheimnis, glaube ich. Und daran entzündet sich auch immer wieder Frust und Resignation und vieles mehr. Denn einerseits soll in der Gemeinde Liebe gelebt werden und unser Anspruch dafür hängt natürlich irgendwo unter Gott. Andererseits ist genau das das größte Lernfeld, das wir miteinander haben. Der Gemeinde ist einerseits schon so viel Wirklichkeit, so viel Schönes Wirklichkeit. Und auf der anderen Seite ist vieles einfach noch eine Vision. Wir haben vielleicht eine Ahnung davon, aber erleben es noch nicht. Und das ist oft schwierig auszuhalten. Und das ist ja nicht nur hier so, sondern das gilt grundsätzlich und für jede Gemeinde. Manche halten sich schon für fast perfekt, aber ich halte das für einen Irrtum. Noch eins schwingt mit, wenn Paulus sagt, ihr seid miterbaut zu einer Behausung des Geistes. Es geht hier nicht mehr, es ist nicht mehr die Gemeinde, die sich jetzt in Liebe bewähren muss. Die Gemeinde muss sich in Liebe bewähren, sondern du und ich, wir müssen liebevoller werden. Wir sind gefragt, unseren Platz einzunehmen. Wir sind ja der Bau. Ja? Wer ist denn die Gemeinde? Du bist die Gemeinde, ich bin die Gemeinde, persönlich. Also dieser Satz, den ich auch nicht mehr hören kann, die Gemeinde muss liebevoller werden, ist einfach ein billiger Allgemeinplatz. Können wir stecken lassen. Du musst liebevoller werden. Ich muss liebevoller werden. Das mag ja stimmen. Aber auch diese Forderung allein nützt ja auch nichts. Ich muss liebevoller werden. Wie kann ich das denn? Wie geht denn das? wenn mir der Kragen platzt, bin ich wieder beim Geist Gottes. Die Gemeinde ist und bleibt ein Lernfeld. Übrigens auch die tolle Nachbargemeinde, ja? Also denkt euch jetzt eine, die ist auch ein Lernfeld. Ich weiß nicht, wann du dich zum letzten Mal in der Gemeinde so richtig geärgert hast, über eine Sache oder über eine Person. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, ich frage es lieber nicht. Und ich will jetzt auch keinen Missstand in der Gemeinde schön färben. Wer mich kennt, weiß, das liegt mir überhaupt nicht. Ich bin da eher ein bisschen zu rasant im Missstände aufzeigen. Aber kann es nicht sein, dass es Gottes Art ist, deinen und meinen Charakter zu schleifen und uns als lebendigen Stein einzufügen, dass er sagt, diese Konflikte, die mute ich euch zu und daran werdet ihr erwachsen. Lernt das mal, wie man das macht, wie man das löst, wie man trotzdem in der Liebe bleibt, dass Liebe und Wahrheit kein Gegensatz sind. Vielleicht erkennen wir mal in der Rückschau, dass ein guter Teil der Reibereien und Ärgerlichkeiten ein persönliches Liebe-Lernprogramm ist. Und ich glaube, so können wir das sehen. Das ist eine Herausforderung, der wir nicht entgehen können, solange wir noch nicht im Himmel sind. Wenn du jetzt antwortest, Pastor, ich hätte es gerne einfacher, dann kann ich dir nur sagen, ich auch. Nur zum Nachdenken. Aber könnte es sein, dass es anders gar nicht geht? Wo lernen wir anders als an unseren Grenzen? Und der fünfte Punkt, für alle, die es schon schwer haben, der letzte. In der Gemeinde kann man nicht auf dem Zuschauerrang sitzen bleiben, sondern muss selbst auf das Spielfeld kommen. Also eine Gemeinde kann nicht funktionieren wie ein Spiel Mainz 05. Ihr kennt vielleicht den Vergleich. Da laufen 11 Leute über den Rasen, die dringend eine Pause brauchen, und 33.500 Menschen in den Rängen, die dringend etwas Bewegung brauchen, sitzen da und kommentieren das Spiel. Ich finde das cool. Der Heilige Geist, der die Menschen in der Kirche zusammenführt, ist ein Mannschaftsgeist, jetzt nicht männlich getrachtet, also Mannschaftsgeist. Jeder, der sich in der Gemeinde Gottes verwurzelt, ist zum Auferbauen berufen. Wir denken dabei sofort an irgendwelche Dienste, ja. Gehört auch dazu. Ja, also wenn ihr hier nicht Musik macht, haben wir keine. Wäre schon schade. Die Bibel denkt aber auch und vielleicht noch stärker in Qualitäten. Darum heißt es auch nicht einfach aufbauen, sondern auf erbauen. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Das ist ein komisches Wort, ne? Auf erbauen. Es bezieht sich nämlich immer auf Menschen. Aufbauen kann ich ein Haus. Auf erbauen kann ich nur Menschen. In der Gemeinde geht es in erster Linie darum, Menschen aufzuerbauen. Das ist quantitativ gemeint. Menschen sollen einbezogen werden, ja, sollen mehr werden. Die Gemeinde soll wachsen. Aber auch, es geht nur, wenn jeder Einzelne auch wächst. Und hier schließt sich der Kreis zum ersten Punkt. Ehrung kommt vor Bekehrung. Wie ehren wir die alte Frau, die sich vielleicht in unser Foyer hier verirrt, ein bisschen desorientiert? Wie die Familie, die einen Anschluss sucht, für sich und vor allem für ihre Kinder? Wie das homosexuelle Pärchen, das den Glauben in einer lebendigen Gemeinde mit anderen leben will? Wie ehren wir die Teenager, die eine mittelmäßige Gemeinde so langweilig finden? Diese Ehre fällt ja nicht senkrecht vom Himmel, sondern sie wird ja heute durch Gottes Bodenpersonal vermittelt. Auferbauen bedeutet einerseits, dass der Glaube der Leute gestärkt wird, die bereits gläubig sind. Dürften die meisten hier im Raum sein, vielleicht nicht alle. Und dass die Leute, die noch gar nicht wissen, ob sie gläubig sind oder es definitiv nicht sind, erfahren, dass sie ein ganz besonders wertvoller Stein in Gottes Bau sein können und wie sie das werden können. Und wenn wir in der Gemeinde Menschen auferbauen, dann holen wir ein Stück Himmel auf die Erde. Dann eben doch. Schon jetzt. Amen.